Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Jan Rudig. Jan ist seit 3 Jahren Partner bei der Management-Beratungsboutique Strukturmanagement Partner. Dort ist er Leiter des Kompetenzcenters Digital Performance and Analytics. Jan studierte BWL. Er baute als Interim COO ein europäisches Joint Venture für erneuerbare Energien auf. Und Jan war auch Interim CFO eines Cloud-Startups und gründete in 2012 einen stetig wachsenden IT-Dienstleister mit Fokus auf IoT und Industrie 4.0 mit Kunden wie Trumpf, Wiesmann, KUKA, Velux, Vorwerk, BMW, Rolls-Royce und so weiter, welcher als einer der besten deutschen IoT-Softwareentwickler ausgezeichnet wurde. Als Partner bei Strukturmanagement-Partner unterstützt er zahlreiche mittelständische Mandanten tatkräftig bei der Konzeption von Digitalstrategien, der Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle und der organisationellen und kulturellen Transformation. Er ist auch engagiert in der Plattform Industrie 4.0 und ist auch Lehrbeauftragter und Autor und Jurymitglied des Bayerischen Businessplan-Wettbewerbs Intensiv für die Digitalisierung in Deutschland. Aber wer Jan hier kennt, weiß, dass er fast nicht ans Gymnasium gekommen wäre, weil er den Vorstellungstermin dafür verpasste, weil er mit einem Schulfreund beim Computerspielen war und Zeit vergessen hatte. Das Gymnasium hat ihn dann abgelehnt, er kam doch noch an ein anderes, zum Glück, und hat dort dann drittbestes Abitur seines Jahrgangs gemacht. Weil seine Bewerbung in einer Top-Beratung noch am Anfang seines Studiums wurde er vom Praktikum abgelehnt, trotz seines schönen Abschlusses im Abitur. 14 Jahre später hat genau diese Beratung ihm einen Job als Partner angeboten. Genau, Jan hat auch noch nie ein Auto gehabt. Also herzlich willkommen, lieber Jan.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe App. Freut mich dabei zu sein.
Also Jan, zu spät gekommen. Zum Glück bist du jetzt pünktlich bei uns im Podcast dabei und mit dem Computer gespielt. Jahre später bist du für die Digitalisierung dann unterwegs. Kann man sagen, das war Schicksal oder clevere Planung der eigenen Karriere?
Natürlich clevere Planung. Ich würde sagen, meine Begeisterung für Computer ist mir früh zum Verhängnis geworden. Oder fast zu Verhängnis. Es war tatsächlich so, ich komme ja auch aus Deutschland und wir konnten uns damals nicht so viel leisten. Aber ein Freund von mir, der hatte eben so einen der ersten Computer, ich weiß gar nicht, was das damals war, ob das C64, Atari oder so war. Und da bin ich dann nach der Schule zu dem, einfach wie es so in der Grundschule so ist und mir nicht viel bei gedacht. Und da haben wir so gedaddelt und irgendwann stand mein Vater mit hochrotem Kopf vor der Tür. Und dann fing mir auch schon, ohne dass er was sagte, wieder ein. Und dann war die erste Gymnasiumschance vertan, aber es hat ja doch mit ein bisschen Glück dann doch noch alles ganz gut geklappt,
ja. Ja, und was mich natürlich noch interessiert, was habt ihr denn gezockt damals?
Weißt du es noch? Also es waren ganz große Quadrate und glaube ich, 5 Farben oder so auf diesem Bildschirm. Also es, ja, dachte, dass das Gymnasium zu opfern wäre auf jeden Fall schade gewesen.
Also Jan, schon mal festgestellt, Resilienz ist eine deiner Superpowers offensichtlich. Also wenn die Beratung dich als Partner haben wollte, wo du abgelehnt worden bist, hast du ganz schön, was wir im Englischen Staying Power nennen, Durchhaltevermögen. Du weißt wahrscheinlich schon, dass bei uns im Podcast der Richard David Precht dann auch gebeichtet hatte, dass er gar nicht so gerne und auch nicht gut Auto fährt. Warum hast du denn kein eigenes Auto?
Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das ist eigentlich ähnlich. Fahre ich nicht gut Auto, das wird meine Frau kann das seit über 20 Jahren, kann ein Lied von singen. Aber ganz im Ernst, ich war tatsächlich, ich habe auch meine Frau beim Naturschutzbund kennengelernt. Ich bin da jetzt nicht militant, dass ich sage, ne, ihr dürft nicht Auto fahren und du musst dies oder jenes machen, aber zumindest für mich selbst versuche ich einfach so den Lebensstil so zu wählen, dass sozusagen mein ökologischer Fußabdruck nicht so groß ist. Und ich habe tatsächlich auch, wie man im Digitalsprech sagt, auch nicht so wirklich den Use Case. Ne? Ich kann jeden Morgen irgendwie, wenn ich im Homeoffice bin, kann ich 20 Minuten easy mit dem Fahrrad meine Tochter zur Kita bringen und wieder zurück, habe ich gleich ein bisschen frische Luft und Bewegung. So einkaufen kann man so auch fahren sonst gibt es ja irgendwie, ne, Bahn habe ich bei Barcard 100 von der Firma gekriegt. Ich habe was gesagt, ich brauche keinen Dienstwagen, Barcard 100 reicht mir, kann ich super arbeiten und mich auch mal entspannen. Also finde ich effizienter und ja, und man bewegt sich ab und zu mal ein bisschen, wenn man sowieso schon viel vor dem Computer sitzt, ja.
Super, also du hast ja auch also, so einen ganz starken Fokus bei deiner Arbeit jetzt auf dem Mittelstand. Wo stehen wir dann in Sachen Digitalisierung beim Mittelstand, würdest du sagen?
Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, glaube ich, dass man das so pauschal gar nicht sagen kann. Ne? Es gibt, das unterscheidet sich zum einen nach Branchen. Also wie stark bin ich als Branche eigentlich von der Digitalisierung betroffen? Und naturgemäß sind die irgendwie mitten im Feuer stehen, haben sich dann schon eher mal Gedanken gemacht. Wie löschen wir das Feuer, ne? Oder wie gehen wir damit um? Und da gibt es halt viele Branchen, die sind weiter weg und die haben sich noch gar nicht damit beschäftigt. Und dann gibt es auch innerhalb der Branchen, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, immer wieder so diese Spitzenreiter. Und das hängt aus meiner Sicht, auch wenn man sagt, ne, Digitalisierung ist agil und Team und ganz oben ist gar nicht so wichtig. Aber im Endeffekt ist gerade, weil es eben so eine extrem schmerzhafte Veränderung ist, sich auf die Digitalisierung einzustellen häufig, ja, also organisationale Veränderung, Kulturwandel, all diese Dinge, das kriege ich halt nicht als Graswurzelrevolution hin, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, sondern da braucht es eben immer eine ganz starke Führung. Ne? Also als entweder als Unternehmenseigentümer oder eben als CXO, die von oben das Thema wirklich treiben, mit Leidenschaft und dahinter stehen und eben über all diese Schmerzen und diese vielen Widerstände, die es natürlich bei solchen Transformationsprozessen dann auch gibt, dann sozusagen das Unternehmen wirklich, wirklich rübertragen.
Das heißt, aus deiner Sicht ist einer der entscheidenden Faktoren, dass es jemanden gibt, bei einem mittelständischen Betrieb, der sagt, okay, ich nehme mich dem Thema an und das sozusagen mit einem gewissen Nachdruck dann durchzieht. Das ist sozusagen der zentrale Faktor aus deiner Sicht.
Absolut, der für dieses Thema steht mit Leidenschaft als Person und es eben auch als Vorbild dann vorlebt. Also ja, nichts zu sagen, wir müssen jetzt alle, ne, datengetrieben entscheiden und dann aber als Vorstand trotzdem selber irgendwie aus dem Bauch heraus die Dinge zu machen. Also das bedeutet natürlich auch für die Leute an der Spitze dann in der Regel eine sehr große Umstellung. Und da gibt es in Deutschland, die habe ich ja auf meiner Digital Performance Konferenz, die ich jedes Jahr mache, lade ich auch immer solche Leute ein, um zu zeigen, guck mal, sowas geht und ein bisschen zu inspirieren auch. Viele andere Mittelständler, dann habe ich zum Beispiel den Oliver Sober von der Beutelhauser Gruppe, den kennt ihr vielleicht auch, ne? Total cooler Typ. Der hat zum Beutelhauser noch so 500 Millionen Euro Umsatz, also ist auch kein kleines Unternehmen, sondern sehr großes aus einer traditionellen Branche, die vermieten, verkaufen so Baufahrzeuge, vereinfacht gesagt. Und der hat es eben wirklich diesen Kulturwandel dahin bekommen. Da gibt es die Kerstin Buchmüller von Marantech, die hatte ich auch als Speakerin schon, mit der war ich auch letztes Jahr zusammen auf einer Bühne, um über das Thema Kulturwandel zu sprechen. Die hat auch ihr 100-Millionen-Unternehmen mittlerweile über 10 Jahre auch wirklich grundlegend transformiert. Und also es gibt diese tollen Beispiele, aber viele kennen die nicht und viele scheuen eben natürlich davor auch zurück, weil es wirklich viel Arbeit ist.
Jan, du hast ja das Bild aufgeworfen ganz am Anfang von den richtig schlimmen Schmerzen der digitalen Transformation. Was für ein Schmerz ist das, würdest du sagen? Ist das so wie bei der Geburt? Man freut sich, wenn man dann das Kind in Armen hat?
Ja, die Geburt endet dann mit so einem Punkt. Ne? Aber Transformation ist ja dummerweise so ein Prozess, der doch relativ lang geht. Ne? Und also im Kern, wenn man es vielleicht mal so versucht runterzubrechen, startet es ja bei den meisten Unternehmen, die sagen, wir wollen innovativer werden. Dann stellen sie fest, für Innovation brauche ich irgendwie eine andere Kultur. Und dann stellt man irgendwie fest, oder dann versuchen viele sozusagen direkt an der Kultur anzusetzen und machen erstmal einen Workshop zu, was sind unsere Unternehmenswerte, wie wollen wir arbeiten, ne? So Dinge an der Oberfläche und merken dann irgendwann, ja, diese Kultur kann ich eigentlich nicht direkt ändern, sondern ich muss es indirekt tun, weil ich muss eine systemische Perspektive einnehmen und eigentlich an der Organisation und an den Systemen, also insbesondere Incentivierung und solche Dinge ansetzen. Und da wird es natürlich dann langsam schmuddelig, ne? Weil das heißt, Leute, die irgendwie in ihrer Hierarchie ihren klaren Platz hatten, hinterfragen plötzlich, Mensch, was habe ich denn eigentlich in Zukunft noch für eine Rolle? Entscheidungsprozesse laufen ganz anders. Und das sind eben diese Dinge, wo dann diese Schmerzen herkommen, was die Leute sehr stark verunsichert, natürlich verständlicherweise im Unternehmen, was zu viel Politik, Machtspielchen und so häufig auch führt. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wofür dann viele zurückschrecken und feststellen, was heißt denn eigentlich, eigentlich Digitalisierung wirklich in voller Konsequenz? Das ist dummerweise dann nicht nur PowerPoint und da beginnt dann immer der tatsächlich der Schmerz. Ja.
Was würdest du jetzt gerade mittelständischen Unternehmen empfehlen, die sich mit diesem Kulturwandel beschäftigen wollen müssen, um dann letztlich auch digitaler werden zu können, was man wirklich pragmatisch tun kann? Weil ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viele Mittelständler einfach diesen enormen Aufwand scheuen und einfach auch verunsichert sind, was funktioniert oder nicht. Es gibt viele Berater, die durch die Gegend laufen, also nichts gegen Berater. Ich habe auch eine beraterische Tätigkeit, das ist, kann sehr wertvoll sein, aber man bekommt natürlich sehr viel auch vermeintlich einfacher Lösungen angeboten. Du hast die Workshops angesprochen, du hast dann irgendwelche Konzeptpapiere angesprochen, aber letztlich muss man ja sehr tief in die Organisation reinbohren, in die DNA und sich dann auch auf eine langfristige Reise auch aufmachen, wenn man so einen Wandel anstrebt. Und ja, nochmal zurück zu dem Punkt, also was empfiehlst du gerade mittelständischen Unternehmen, wenn sie sich auf diese Reise machen?
Sehr gute Frage, die muss man, glaube ich, ein bisschen weiter tatsächlich ausholen. Ich glaube, zunächst mal vorweggeschickt, ne, wie du schon sagst, viele Berater laufen rum und empfehlen, ihr müsst und müsst und müsst. Die erste Frage ist ja erstmal, muss ich überhaupt?
Genau.
Und die ist ja häufig gar nicht so dramatisch. Es hängt ja davon ab, was für ein Unternehmen habe ich. Ich habe immer gerne das Beispiel mit dem Zementsackhersteller. Ne? Muss der über digitale Ökosysteme und Plattformen oder neue Services rund um sein Produkt nachdenken? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich hat er auch nur 3 Kunden. Das heißt, er braucht sich über Marketing und Vertriebsdigitalisierung, also all diese Themen rund um E-Commerce, D2C, Customer Experience und, wahrscheinlich auch gar nicht so viel Gedanken machen. Das heißt, der hat wahrscheinlich nur dieses eine kleine Thema Prozessdigitalisierung intern. Muss ich dafür einen riesen Kulturwandel anstoßen und erst irgendwie mit allen wochenlang in irgendwelchen Offsites auf guten Wellen sitzen? Eigentlich auch nicht. Ne? Das heißt, erstmal die Frage überhaupt, was macht Sinn? Und ich gehe da jetzt mal mittlerweile 10 Jahren eigentlich immer in einem Dreiklang vor. Die erste Frage ist, wo sollte ich denn eigentlich die Schwerpunkte setzen? Und die kommt daher, indem ich rausfinde, was sind denn eigentlich die Digitalisierungspotenziale wirklich, also die Wertsteigerungspotenziale im Unternehmen? Und was sind sozusagen auch die Handlungsbedarfe strategisch, weil da Geschäftsmodellrisiken drohen. Ne? Und das ist was anderes, wenn ich Zementsäcke herstelle, als wenn ich jetzt irgendwie ein Automobilhersteller bin. Und wir machen das erstmal mit so einer Umfeldanalyse, dass man sich, ne, also müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, können wir später noch vertiefen, also die ganze Industrie anschaut, Startups, Plattformen und da wirklich so ein differenziertes Bild entwickelt, was wollen die Kunden, wo wollen die hin, was sind Technologien, welchen Impact haben die und wie dringlich ist es eben auch darauf zu reagieren, dann weiß man schon mal so, was ist der Druck von außen und sich dann intern dagegen zu legen, ne, was sind so Stärken, Schwächen, und dann hat man eigentlich so ein gutes Gefühl schon mal für diese Potenziale, für diese strategischen Stoßrichtungen, kann das konkret ausarbeiten. Dann im zweiten Schritt ist immer die Frage, was brauche ich denn eigentlich dazu? Und da kommt dann eben auch diese Kultur ins Spiel. Aber es startet eigentlich mit den Kompetenzen. Was brauche ich fachlich, methodisch, sozial vielleicht an neuen Kompetenzen, an veränderten? Dann die Frage, wie packe ich diese neuen Kompetenzen eigentlich in eine Organisation sinnvoll, in die bestehende? Da haben wir das Thema Ambidextrie, ne? Kennt ihr. Und da gibt es ja auch nicht dieses One-Size-Fits-All, da gibt es halt verschiedene Optionen. Ist es eingebettet in die Organisation, diese Digitalkompetenzen in die einzelnen bestehenden Einheiten bis hin zur eigenständigen Business-Unit? Gibt es ja sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten und das hängt eben auch ganz vorne von der Frage ab, ne? Mache ich eben nur Prozessdigitalisierung, mache ich Marketing, Vertriebsdigitalisierung oder mache ich das Ganze, wenn ich Fahrradhersteller bin? Ne? Da muss ich zum Beispiel meine Prozesse im Griff haben, dann muss ich Marketing, Vertrieb wahrscheinlich digitalisieren und selber an die Kunden gehen und dann muss ich auch gleichzeitig meine Produkte smart machen, connected by. Das heißt, da habe ich die ganze Palette und richtig große Herausforderungen, der Zementhersteller eben weniger. Und wenn ich dieses Organisationsthema geklärt habe, dann schließt sich ja immer die Frage an, ne, wie groß ist denn eigentlich diese Notwendigkeit für den Kulturwandel? Und jetzt kann man sagen, heutzutage in dieser VUCA-Welt gibt es grundsätzlich ein Bedürfnis für Kulturwandel, weil ich so in diesen alten statischen und linearen Denkweisen, ne, dann da stoße ich da an Grenzen. Aber wenn wir das jetzt mal rein aus der Digitalisierungsperspektive betrachten, ist eigentlich dieser Bedarf am größten, wenn ich wirklich neue Services, digitale Services und Geschäftsmodelle schaffen möchte, weil da brauche ich halt eine ganz andere Arbeitsweise. Und sozusagen, um jetzt nochmal zu kommen auf, wie sollte ich als Unternehmen da rangehen, der dritte Schritt nach, was sind die richtigen Schwerpunkte, die ich setzen sollte, was sind die richtigen Fähigkeiten und Rahmenbedingungen, die ich brauche, der dritte Schritt ist dann, wie kriege ich das dann konsequent umgesetzt, und da sind wir eben wieder bei dem Schmerz, den du vorhin erwähnt hattest, wie komme ich auch über diese Schmerzen tatsächlich mit einer vernünftigen Organisation, also Programm/Projektmanagement, mit einem Change-Management, Kommunikation und, da stecken da viele Themen dahinter, wir sind nicht so lange monetisieren, deswegen mache ich jetzt mal eine Pause, da können wir dann noch.
Und den Ideen wird auch interessiert.
Jan, du hast jetzt gerade schon auch so ein bisschen den Begriff der Kompetenzen mit einfließen lassen. Welche Kompetenz braucht die Organisation? Ja, auch so, sag mal, unser Schlüsselthema. Das setzt natürlich ein Stück weit voraus, dass ich eben auch wieder ein Leadership-Team habe oder eine Inhaberin oder Inhabergruppe, die auch selber die Kompetenzen haben, in dem Bereich was zu tun, also zumindest sprechfähig zu sein. Du hast viele Begrifflichkeiten schon verwendet, Ambidextrie, du hast von Ökosystemen gesprochen. Das sind ja alles Dinge, wo man vielleicht vom klassischen Mittelständler nicht erwarten kann, dass das einfach schon in Fleisch und Blut alles übergegangen ist, weil es vermutlich nicht Teil des bisherigen Geschäftsmodells war und vermutlich auch nicht Teil der formellen Ausbildung war. Wie kann man das jetzt auflösen, dieses Henne-Ei-Problem? Brauchen wir erstmal ein Enablement bei den Inhabern, Geschäftsführern oder wie geht man vor? Weil die Lösung kann ja auch nicht daran liegen, dass man sozusagen alles wieder outsourced und dann sozusagen von externen machen lässt. Dann baut man ja auch selber keine digitale Kompetenz wieder auf. Ne? Was sind da deine Reflexionen?
Absolut. Nur Berater, die den ganzen Tag PowerPoint in die Organisation kippen, macht weder jemanden glücklich, noch bringt das irgendwie am Ende einen Mehrwert. Ne? Als Startpunkt ist sowas gut. Also was wir machen, ist typischerweise zum Startpunkt wirklich so ein rundum Readiness-Check und häufig kommt da eben raus, guck mal, eigentlich ne, muss man ganz, ganz oben ansetzen. Bringt jetzt nichts, hier unten ganz viel reinzukippen in die Organisation und tolle Inkubatoren und irgendwas zu machen, sondern es muss irgendwie im Management-Team und idealerweise auch im Beirat diese Kompetenz geben. Und ich unterscheide da immer eigentlich so drei Richtungen. Einerseits wirklich die technologische Kompetenz. Das ist ja, wenn ich zum Beispiel Maschinenbauer bin und jetzt will ich irgendwie meine Maschinen vernetzen und mit Cloud und so, ne? Da kommen ganz neue Themen dazu von Code und Cybersecurity, Apps bauen und. Da kommen so methodische Dinge wie Design Thinking, Lean Startup, solche Dinge, ne? Wie geht man eigentlich sinnvoll vor? Und dann kommt so das Geschäftsmodellverständnis. Das ist für mich immer so der dritte Block, also eher so die Business-Logik und strategische Komponente auch zu verstehen, wie verändern sich so Umfelddynamiken. Ne? Und wie gesagt, je nach Ausprägung, und da sind wir wieder bei dem Staats-Venture-Hersteller versus Beirat-Hersteller, brauche ich da eben unterschiedliche Ausstattung von solchen Kompetenzen dann eben auch im Management. Vielleicht da nochmal so ein bisschen so ein kleiner Exkurs. Ich hatte das schon ein bisschen jetzt angerissen. Also wir schauen eigentlich immer auf, ist immer die große Frage, was heißt eigentlich Digitalisierung, ne? Dieses Buzzword. Und wir schauen immer wertorientiert drauf. Oder das vertrete ich schon seit langem. Also im Endeffekt muss es irgendwie Mehrwert bringen. Da gibt es aus meiner Sicht eben wirklich nur drei Werthebel. Entweder Prozessdigitalisierung, das heißt, ich mache die bestehende Wertschöpfung schneller, weniger fehleranfällig, ne? Weniger manuell, kostengünstiger. Das ist immer am einfachsten und am schnellsten umzusetzen. Ein bisschen langsamer dauert, meistens das Thema Marketing-Vertriebsdigitalisierung, also wirklich über digitale Kanäle zu verkaufen oder eben besser zu verkaufen, dauert ein bisschen länger in der Umsetzung, in der Amortisation, hat aber natürlich auch einen größeren Impact, als wenn ich sozusagen mich nur mit den Prozessen beschäftige. Und so die Königsdisziplin und den größten Impact langfristig hat dann eigentlich der dritte Werthebel, nämlich digitale Service- und Geschäftsmodelle, wo ich natürlich ganz neue Erlösströme schaffe oder die bestehenden Erlösströme von transaktional auf Pay-Per-Use oder sowas umswitche. Sozusagen, wenn ich das von links unten nach rechts oben betrachte, ja, also Prozessdigitalisierung geht ganz schnell und hat relativ wenig Impact grundsätzlich, bis eben zu den digitalen Service-Geschäftsmodellen, kann man eigentlich auch tatsächlich daran festmachen, wie viel Wandel brauche ich in der Organisation und wie stark muss der Kulturwandel sein und auch wie viel Kompetenz brauche ich dann eigentlich mehr im Führungsteam. Jetzt habe ich aber wieder lange monologisiert.
Es sind ja hochrelevante Dinge, die auch alle zusammen gehören und die auch ein bisschen ja Systematik brauchen. Mhm. Ich würde gerne bei einem Punkt reingrätschen. Wir sind sowohl im Konzernumfeld unterwegs, aber auch bei Mittelständlern und stoßen ja sehr oft auch so ein bisschen auf dieses fast schon Innovationsdilemma. Man macht die Innovation dann nur, wenn sie sich lohnt. Man macht das Digitalprojekt nur dann, wenn sie sich lohnt. Du hast jetzt die mal grundsätzlichen Werthebel genannt. Gleichzeitig kritisiere ich persönlich so ein bisschen auch an der BWL, dass sie bisher keine guten Antworten gefunden hat, wie man sinnvoll auch Business Cases berechnet, wie man auch eine moderne Art findet, Projekte zu bewerten, Potenziale zu bewerten. Das ist immer noch aus meiner Sicht sehr eng, was dazu führt, dass ganz oft auch Projekte nicht gemacht werden, weil eben der Outcome nicht so offensichtlich ist, so du gewinnst 10% Effizienz oder du gewinnst 5% mehr Kunden oder, ne? Sondern es ist ein bisschen ein indirekter Übertrag. Daher jetzt mal die Frage an dich formuliert oder die Reflexion. Was müssen wir denn auch anders machen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, um uns auf Innovation einzulassen und auch um, sagen wir, Innovation stärker zuzulassen, nicht komplett entkoppelt von einer betriebswirtschaftlichen Perspektive, aber mit einer weiterentwickelten betriebswirtschaftlichen Perspektive?
Ja, das ist ein großartiger Punkt. Das ist ja auch das, wo ich damals immer gekämpft habe mit den Kunden gewissermaßen, als ich sozusagen mein IoT-Startup hatte und wir immer über die Frage, ne, Geschäftsmodelle und wie rechnet sich das? Und ich würde den, glaube ich, diesen Punkt auch nicht als allgemeines BWL-Bashing sozusagen stehen lassen. Ich glaube, so ist es auch nicht.
Ich habe ja selber auch einen kaufmännischen Hintergrund. Ich habe da durchaus Sympathie dafür, aber ich merke schon, wenn ich auch mit Hardcore-Controllern diskutiere und so, die wirklich aus diesem Kerndomain kommen, dass da ein bisschen die Antworten noch fehlen auf diese, ja, auch auf die betriebswirtschaftliche VUCA-Welt.
Also. Ja, definitiv. Da sind wir aber eben eher bei der Frage, welche Kompetenzen haben wir denn schon in den Organisationen und welche bräuchte es noch? Weil sozusagen die Methodiken, die sind ja alle längst bekannt. Das weißt du, das weiß ich. Und wenn man jetzt mal auf dieses Thema Innovation schaut, das ist ja so eines meiner Lieblingsthemen. Da gibt es ja verschiedene Erfolgsfaktoren und auch eigentlich einen relativ klaren Prozess und wie du schon sagst, sozusagen, man sollte nicht mit dem Business Case starten und sagen am Anfang, wie rechnet sich's, sondern ganz am Anfang steht ja, und das hat Thomas Edison mal sehr schön in einem Zitat oder was ich immer gerne bringe, gefasst: Do you have a great idea, have a lot of them. Ja? Also ich brauche erstmal Portfolioansatz. Und das sieht man ja sehr deutlich, auch wenn man sich mal anschaut, wie so ein klassischer Risikokapitalgeber, ein Deutscher, ne, der kriegt pro Jahr irgendwie paar tausend Pitches, wählt davon dann irgendwie eine einstellige bis niedrig zweistellige Zahl aus und nachher geht einer dann durch die Decke, irgendwie nach ein paar Jahren. Ne? Das ist ein Hit-Business. Das heißt, wenn ich mich mit Innovation beschäftige, muss mir irgendwie klar sein, dass ich einen extrem steilen Funnel habe. Und damit ich mich da nicht kaputt arbeite als Unternehmen, muss ich mir eigentlich die Frage stellen, was für Gates oder Stages mache ich denn eigentlich? Ne? Also wie strukturiere ich diesen Prozess von vorne ganz, ganz viele laterale, kreative, wilde Ideen ohne Filter erstmal rein, um hinten da zu einem funktionierenden Business Case zu kommen. Und dann ist ja die Frage, wo kommt der Controller ins Spiel? Ne? Und der kommt einfach relativ weit hinten. Ich habe erstmal vorne so eine Ideation-Phase, wo ich kundenzentriert, ne, nach den Painpoints suche und einfach mal alles reinschmeiße, bunt. Und dann habe ich, und das weiß ich nicht, wir haben jetzt ja keinen Innovation-Podcast hier 2 Stunden, sonst können wir das vertiefen, aber dann habe ich auf jeden Fall ganz, ganz viele Schritte und Company-Builder und erfolgreiche Unternehmen in dem Bereich, ne? die haben das ja auch, also ist es ja eigentlich bekannt, es ist einfach nur noch nicht in der Breite durchgedrungen, sozusagen, wie verheirate ich das dann sozusagen mit strategischem Fit, mit Business-Case-Berechnen, ne? mit Skalieren und sozusagen, wie komme ich nachher aus 100 Ideen am Ende auf eine oder zwei Cases, die nachher funktionieren, ohne dass ich diese 100 Ideen alle ganz klassisch mit einem Wasserfall irgendwie erstmal mit 20 Millionen alle versuche anzufinanzieren und dann feststelle, dass es nicht funktioniert. Und deswegen ist es ja ganz viele Tests, ne, die ich mache, sehr datengetrieben und sozusagen Ideen verteste und immer weiter aussortiere. Und der Controller, der kommt eben, wie du sagst, sehr, sehr spät ins Spiel erst. Und das ist auch irgendwie mal irgendwo, glaube ich, auf irgendeiner Konferenz gesagt, ne, wer sozusagen gleich am Anfang den Business Case rechnen will bei Innovation, der hat einfach Digitalisierung da nicht verstanden. Und das ist, deswegen fühlen sich ja die Deutschen dann eher mit Prozessdigitalisierung wohl. Ne? Da habe ich einen klaren ROI, ein geringes Risiko und das rechnet sich auch meistens ja innerhalb relativ kurzer Zeit. Und das ist eben mit den Innovationen ein bisschen schwieriger, ja.
Heißt das, Jan, wenn du dir wünschst, dir was spielen könntest, dass du den CFO zuerst in die Schulungsmaßnahme Digital Mindset schicken würdest?
Es gibt ja richtig, also es gibt ja richtig einen Begriff dafür, ne? Das ist ein Digital CFO mittlerweile. Schreibe ich auch gerade einen Artikel zu. Und wir haben ja als Firma, wir sind immer auf CXO-Level unterwegs. Das heißt, wir haben ja sehr stark auch mit den CFOs dann zu tun. Und da gibt es ja auch viele, die sich damit beschäftigen. Aber das ist genau tatsächlich diese Kompetenz und dieses Verständnis eigentlich von den Prozessen, um die richtigen Schwerpunkte zu setzen und dann auch die richtigen Methodiken dann zu haben, die eben sich sehr stark unterscheiden. Bin ich in dem Wertehebel Prozessdigitalisierung, ne? dann ist es ganz was anderes, als wenn ich in dem Innovationsbereich oder im E-Commerce unterwegs bin. Und so dieses differenzierte Verständnis dafür zu schaffen, das ist tatsächlich, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren für unsere Volkswirtschaft. Wenn das alle CXOs verstanden haben, dann sind wir einen großen Schritt weiter, ne?
Aber tut sich da, also natürlich tut sich was, auf jeden Fall, aber so diese, was du gerade sagtest, der Digital CFO, sowas in dieser Richtung, kommt das langsam auch in der Fläche, also ich sag mal auf Konzernebene, ich glaube, ist es schon noch eher ein bisschen Silos oder man hat dann eher den CDO, der dann versucht, vielleicht alle anderen zu bekehren. Was siehst du da für Beobachtungen, für Trends in dem Bereich?
Also wenn wir nochmal auf dieses Innovationsthema zurückkommen, die hängen ja, diese Innovationseinheiten hängen ja zum großen Teil immer noch unter den CEOs, was ja auch gut ist, ne? Ein Teil dann unter den CDOs und die CFOs haben dann eher so die IT-Funktion meistens, aber die müssen natürlich über diese Budgets entscheiden. Und man merkt, also ich habe ja nur einen demütigen kleinen Blick sozusagen auf die Unternehmen, mit denen ich immer zu tun habe oder die ich auf den Konferenzen treffe oder in den Verbänden, bei der Verbandsarbeit, die ich da sehe. Und da tut sich schon was, allerdings, und ich glaube, es geht euch genauso, wenn man halt in dieser digitalen Blase seit über 10 Jahren unterwegs ist und ständig auf Konferenzen und ich habe ja ganz viele Startups, mit denen ich immer zu tun habe und Investoren, da ist natürlich dieser Sprung dann immer in die Anführungsstrichen so ein bisschen in diese alte Welt, dann ist immer diese Lücke wird eher dann noch größer, ja, weil sich diese Digitalwelt prescht einfach wahnsinnig schnell vorwärts und diese Anpassungsgeschwindigkeit ist natürlich auch, weil der Mittelstand, das ist ja auch nicht so, dass er nur jetzt dieses eine Thema Digitalisierung vor der Brust hat, sondern ganz, ganz viele andere Herausforderungen, gerade daran mangelt es ja nicht, ne? Und von daher sozusagen ist es auch, finde ich es auch häufig nicht fair, wenn ja die Digitalos dann alle so den erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, ihr müsst und dieses und jenes, sondern ich glaube, man muss es immer im Gesamtkontext sehen und dafür geht es dann doch schon an vielen Stellen doch schon beachtlich vorwärts, ja.
Ich würde gerne nochmal auf ein Thema eingehen, was vielleicht schon so fast ein bisschen wie alter Hut klingt, aber es ist aus meiner Sicht immer noch hochrelevant, und zwar ist es die Frage nach einer guten Digitalstrategie, einer Digitalisierungsstrategie. Eigentlich sollte man ja fast meinen, die Zeiten, wo man die Dinger schreibt, sind zu Ende, weil die sollten ja eigentlich irgendwie vor ein paar Jahren schon geschrieben und gemacht sein, aber wir wissen alle, es ist nicht so und es ist ja auch ein iterativer Prozess. Vielleicht zwei Fragen dazu. Zum einen, macht es nach wie vor Sinn, sozusagen als Teil der Unternehmensstrategie eine explizite Digitalisierungsstrategie zu haben? Und Frage zwei, warum tun sich denn Unternehmen unterschiedlichster Größen immer noch so schwer damit, diese Strategien in einer guten Mischung aus, ich bleibe dran und versuche das auch konsequent umzusetzen, bin aber trotzdem offen genug, um auch immer wieder Anpassungen der Strategie zuzulassen, das dann auch so in dieser Ambidextrie dann letztlich auch hinzubekommen. Was sind da deine Beobachtungen?
Oh, das ist ein großartiges Thema, da halte ich auch Vorlesungen in MBA-Studiengängen zu. Wie viele Stunden haben wir noch?
Schauen wir mal.
Also always start with why, ne? Das war ja auch deine Frage, warum brauchen wir sowas eigentlich? Und grundsätzlich, unabhängig, braucht man es heutzutage, ne? Es ist besser geworden oder nicht, also warum braucht man sowas? Warum braucht man überhaupt eine Strategie? Wenn man jetzt mal in so einen klassischen Mittelständler irgendwie reinschaut oder auch einen Konzern, dann gibt es ja ganz, ganz viele Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Jeder hat so seine eigene Agenda. Der eine war auf der Konferenz, der andere hat einen Freund, der hat so ein Startup. Und wenn man die mal alle fragt, ne, was ist denn jetzt eigentlich wichtig für Digitalisierung fürs Unternehmen, da kommt da ein bunter Zoo sozusagen an Ideen raus, die man gar nicht alle bewältigen kann. Ne? Und da ist man eigentlich schon bei dem Grund, wie bei jeder normalen Strategie auch. Da ist es ja genauso, der eine will links, rechts, geradeaus, hoch, runter. Und dieser strategische Prozess ist ja im Wesentlichen eigentlich nur dazu da, Strategy is all about direction, ne? Eine Richtung mal irgendwie für alle, wo sich alle auch drauf einigen. Von daher ist ja Strategie dann auch nicht, es geht eigentlich gar nicht um die Unterlage am Ende, sondern sehr stark über den Prozess, dass sich alle mit diesen Themen beschäftigen mal in einem systematischen Prozess. Und dann der links wollte, sagt, na, vielleicht, stimmt, du hast recht, wenn man sich die Fakten anschaut, ist rechts vielleicht doch sinnvoller, ne? Dass ich mal alle so ein bisschen auf ein Thema kanonisiere und dann auch die Ressourcen entsprechend ausrichte. Auf die Dinge, was sind wirklich die Must-Win-Battles für die Organisation? Also das vielleicht mal so zum Why ganz in aller Kürze. Dann die Frage, ist es jetzt heutzutage irgendwie überhaupt noch notwendig? Also wenn man sich das anschaut, so die gibt es ja genug Studien zu, die sagen, ne, mittlerweile haben so und so viel Prozent der Unternehmen eine Digitalstrategie. Und wenn man jetzt wirklich, wie ich, eher so Praktiker ist und der dann in den Unternehmen ist und diese Digitalstrategien entweder anschaut oder reviewt oder entwickelt, dann stellt man halt fest, ganz viele sind halt IT-Roadmaps, wo man irgendeiner schnell, der Vorstand braucht jetzt eine Digitalstrategie draufgeschrieben hat. Dass es wirklich eine Digitalstrategie gibt, sagen wir, die wirklich aus einer Sicht eines Digitalos jetzt wirklich diese Kriterien erfüllt, wow, das Ding ist fundiert, weil es hat sich sozusagen sowohl den externen Digitalisierungsdruck als auch die internen Möglichkeiten systematisch angeschaut und dann abgeleitet, was sind denn jetzt diese richtigen Stoßrichtungen und die richtigen Schwerpunkte, als auch das ganze Ding ist kommuniziert. Also das heißt, im Unternehmen, wenn ich mit irgendjemandem spreche, muss jetzt nicht jeder Fahrer sozusagen sein, aber sozusagen die Leute, die auch relevant sind und die natürlich auch Widerstände sein können für solche Transformationen und die da auch gefordert sind, ja, die wissen zumindest mal grob, wo geht es denn lang.
das ganze Ding ist auch sozusagen von der Umsetzung abgesichert. Das heißt, ich habe eine Organisation dafür, die das Thema wirklich treibt. Ich habe ein Budget dafür, dass ich dann nicht nur Digitalisierungstheater an der Oberfläche mache, sondern wirklich auch wirklich die Dinge angehen kann. Dann sind wir nach meiner Erfahrung zumindest eher bei einem kleinen einstelligen Prozentsatz der Unternehmen, die tatsächlich so weit sind. Und jetzt muss man sich als Berater immer nicht so wichtig machen. Wie gesagt, diese Vernetzwerkhersteller oder es gibt viele Unternehmen, ne, die brauchen wirklich eine riesen Digitalstrategie. Ich bin auch bei vielen Kunden, die haben einfach ein sehr klares, hatte ich das letzte Woche erst Gespräch mit einem super CEO von einem mittelständischen Unternehmen, ein paar hundert Millionen Umsatz. Die haben halt ein ganz klares Bild. Prozessdigitalisierung ist der Schwerpunkt, den sie haben, den Rest brauchen sie nicht. Und da haben sie ein klares Bild. Die haben keine formale Digitalstrategie, aber es funktioniert trotzdem, weil einfach sozusagen die einen richtigen Blick drauf haben. Das heißt, man muss es ja auch nicht irgendwie technokratisch anschauen und sagen, du brauchst unbedingt dieses eine Dokument und es muss so aufgebaut sein. Wichtig ist ja, dass ich nachher zum richtigen Ergebnis komme. Vielleicht noch ein Aspekt. Du hast gesagt, ne, ist das jetzt Teil der Gesamtstrategie? Ist das, also das ist, glaube ich, fließend. Ne? Also das, der schlimmste Fall, den man häufig sieht, ist, wir haben eine Gesamtstrategie, oh, der Vorstand hat mir gesagt, wir brauchen jetzt eine Digitalstrategie, dann klöppel ich irgendwas zusammen und es irgendwie komplett auseinander. Das hat man sehr, sehr häufig, erstaunlicherweise. Und was wir machen, im Idealfall entwickeln wir sozusagen die Gesamtstrategie und das schließt sich dann sozusagen, ne, das fließt direkt über in die Digitalstrategie. Das heißt, es findet sich alles und es ist alles verzahnt. Und daraus lässt sich dann auch sehr gut, im Idealfall lässt sich dann eigentlich mehr oder weniger eins zu eins dann auch die IT-Strategie daraus ableiten. Das fließt dann alles sachlogisch, gesamt wollen wir dahin, digital unterstützt so und setzt diese Schwerpunkte und deswegen brauchen wir in der IT folgende fünf Dinge.
Vielleicht, wenn ich den letzten Punkt nochmal aufgreifen darf, diese Schwierigkeit einerseits auch mal eben konsequent das umzusetzen, was man sich einfach mal auferlegt hat und nicht immer hier wie ein Fähnchen und Wind alles ständig zu verändern, aber gleichzeitig trotzdem offen genug zu sein, dass eben das ein atmendes Konstrukt ist. Ich finde auch hier, wenig Unternehmen kriegen diesen Trade-off sehr gut hin. Hast du da Empfehlungen, wie man das besser hinbekommen kann oder warum es auch so schwer ist? Also es klingt ja nach einem Widerspruch, für mich ist es kein Widerspruch, sondern zwei natürliche Komponenten von strategischem Denken.
Ja, absolut. Sehr guter Punkt. Und als ich, glaube ich, vor, weiß nicht, über zehn Jahren Strategiecharts gemalt habe, dann waren die immer von links nach rechts. Ne? Irgendwie links ganz mit der Analyse, rechts war die Umsetzung und dann war erstmal 5 Jahre Ruhe. Ich glaube, viele Unternehmen haben das ja auch schon erkannt, dass sie sagen, eigentlich ist das ja wirklich ein Kreislauf. Ne? Wenn ich dann irgendwie fertig bin und in die Umsetzung gehe, muss ich eigentlich die Analyse schon wieder machen. Nur muss man im Mittelstand, glaube ich, einfach auch natürlich immer an die Sache pragmatisch rangehen. Man hat ja nicht irgendwie ein Strategieteam, was dann den ganzen Tag immer werkeln kann und ständig Monitoring von Trends und sowas macht. Man muss das dann, glaube ich, in einem sinnvollen Rahmen halten und je nachdem, wie dynamisch die Industrie ist, Zementwerkhersteller wahrscheinlich, muss ich da nicht ständig mit beschäftigen. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was sowohl von Prozessdigitalisierung als auch von Marketing, Vertriebsdigitalisierung als auch von neuen Service-Geschäftsmodellen wirklich stark betroffen bin, auch aus dem Umfeld heraus, dann muss ich da schon, sollte ich zumindest schon einfach laufend an dem Zahn der Zeit bleiben. Und ja, was sich da empfiehlt, ist eigentlich immer aus meiner Sicht, wenn man es wirklich pragmatisch sieht und hat jetzt einen Mittelständler mit ein paar hundert Millionen Umsatz, dann da einfach jemanden eben beim Vorstand als Stabsstelle zu haben, der sozusagen auch wirklich diese Aufgabe hat, auf Konferenzen zu gehen, Technologie-Monitoring mitzumachen. Man muss ja da nicht immer Herrscharen an Beratern beschäftigen, sondern muss es sowieso irgendwann ins Unternehmen bringen und da einfach regelmäßig so ein SWOT-Bild sich mal zu aktualisieren. Und wir sind ja häufig im Turnaround, also auch im digitalen Turnaround unterwegs, wo dann Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen wieder, gibt es ja sehr, sehr viele, eher so 9 von 10, ne, die so marktorientiert sind, sei das jetzt irgendwie E-Commerce-Einheiten, IoT-Einheiten oder so von Unternehmen, die dann irgendwie nach jahrelangen roten Zahlen dann immer noch rote Zahlen schreiben und die dann neu auszurichten. Und in diesem Kontext, was wir immer wieder feststellen sozusagen, ist tatsächlich, dass dieses strategische Fundament häufig, also häufig ist natürlich auch die operative Umsetzung, aber häufig ist auch dieses strategische Fundament einfach schon wackelig. So, ist die Positionierung richtig an der Stelle und habe ich mir da richtig Gedanken gemacht? Und da vielleicht noch kommen wir so zu einem der unsäglichsten Sätze der Digitalisierung in Deutschland, dieses einfach mal machen. Ne? Was grundsätzlich aber positiv gemeint ist, sozusagen auch mal in die Umsetzung zu kommen, aber genau, wenn wir von diesem strategischen Fundament, wo wir gerade sprechen, wenn das eben fehlt oder löchrig ist oder man es einfach nur schnell irgendwie hingerunzt hat, dann läuft man halt ganz schnell in die falsche Richtung und dann kann man sich noch so anstrengen und will einfach viel Geld verbrennen.
Ja, ein Stichpunkt, viel Geld verbrennen. Wir leben in Krisenzeiten Und es gibt ja einige Mittelständler, die schon erkannt haben, dass sie dann schneller digitalisieren wollen. Aber dieses Thema, da hast du ja auch angesprochen, wenn sie ein Budget dafür haben, tun wir genug, um diese Unternehmen dann auch diese Möglichkeiten zu öffnen, die wir jetzt also bei den Mittelständlern mit mehreren hundert Millionen Umsatz gut machen können. Was denkst du, muss da geschehen, damit wir dann auch da schneller vorankommen bei diesem Mittelstand?
Du meinst jetzt die kleineren Mittelständler?
Genau.
Die Budgets haben, ja. Selbst die größeren, die jetzt in Krisensituationen sind, gibt es ja auch viele, die sich jetzt
bauen.
Und da werden wir auch tatsächlich häufig gerufen und sagen, jetzt kriegen wir das nicht hin und verbrennen da immer Geld und was tun wir da? Und bei den kleineren, ja, es gibt ja eigentlich sehr, sehr viel. Ich, wie gesagt, bin ja auch in der Plattformindustrie für Null, ich unterrichte, ich bin in allen möglichen Juries und Gremien und da gibt es diese Mittelstands-Digitalisierungskompetenzzentren, die IHKs eigentlich machen, die Verbände machen sehr, sehr viel. Ich glaube, das Schwierige ist eigentlich immer für die kleineren Mittelständler, irgendjemanden zu haben, der den Kopf dafür frei hat in dieser jetzigen Krise. Und das ist ja auch völlig, völlig verständlich. Und staatlich gibt es halt auch wahnsinnig viel an Fördermöglichkeiten und Ähnlichem. Frage ist immer, ist das einfach genug, dass man da als Mittelständler und Mittelständler wollen es immer einfach und pragmatisch und muss ich nicht jetzt erst mich durch ein halbes Jahr durch ein Fördermitteldickicht irgendwie kämpfen? Da? Wie kriege ich es möglichst einfach? Aber meine Empfehlung wäre im Zweifel mal mit den lokalen IHKs zu sprechen, mal mit den Verbänden, also ob jetzt VDMA oder ZVI, wie sie alle heißen, die haben ja da alle auch, bieten ja auch alle Unterstützung da in dem Bereich an. Ja.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, den du zuvor gerade erwähnt hattest, das Thema Turnaround-Management im Zusammenhang mit Digitalisierung. Es gibt da tatsächlich auch viele Geschäftsmodelle, die einfach schlecht sind, ja, die vielleicht nicht mehr funktionieren, nicht nur aufgrund der Digitalisierung, sondern aufgrund anderer Faktoren. Wie hilfreich ist denn die Digitalisierung für so ein totes Geschäftsmodell, für so ein halb zuckendes Unternehmen, das da noch irgendwie da ist, aber irgendwie nur noch halb. Haben wir da manchmal vielleicht auch zu große Hoffnungen oder lenkt es vielleicht auch manchmal vom eigentlichen Problem ab, wenn man dann sagt, naja, mit Digitalisierung kann ich das jetzt alles lösen, aber das Problem liegt vielleicht nochmal bei noch fundamentaleren Aspekten, dass einfach der Markt das nicht mehr braucht oder wie auch immer. Wie siehst du das aus der Perspektive Turnaround-Management?
Also, ich glaube, das Wichtigste ist immer, ne, häufig beginnt ein Turnaround mit dem strategischen Nein. Ja. Und das beantwortet, glaube ich, schon viele von deinen Punkten. Ja. Wie du sagst, häufig macht das gar keinen Sinn, aber das ist einfach sehr, sehr individuell. Also wenn ich überlege, die ganzen Turnarounds und Strategieprojekte, in denen ich unterwegs war, also es ist ja sehr, sehr vielschichtig. Entweder ist es die Stoßrichtung oder das Operating Model oder die Umsetzung oder der Markt hat sich wirklich schnell verändert, man hat es nicht rechtzeitig angepasst. Also ich würde es jetzt nicht über einen Kamm scheren. Wenn ich jetzt auf deinen Ausgangspunkt zurückkomme, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sozusagen traditionelles Geschäftsmodell ist schon total am Kämpfen und jetzt will ich vielleicht Neues daneben setzen. Da komme ich wieder zurück zu unserem Funnel und diesem to have a great idea, have a lot of them. Neue, disruptive oder wie auch immer Geschäftsmodelle hinzustellen, ist halt nichts, was ich über Nacht mache und auch nichts, was ich irgendwie so nebenbei mal, da setze ich mal zwei Leute hin und dann entwickeln die das Unternehmen der Zukunft, passiert selten, sondern es ist was, wo ich wirklich eine Organisation für brauche, wo ich eine ganze Menge Budget für brauche, viel ausprobieren muss und lange diesen Funnel sozusagen testen. Das heißt, grundsätzlich ist das jetzt nicht der erste Turnaround-Ansatz in einem Unternehmen, was wirklich irgendwie festgefahren ist und in der klassischen Turnaround-Situation steckt, dann jetzt irgendwie noch versuchen sollte, digitale Geschäftsmodelle loszustarten. Also da geht es ja dann meistens wirklich um Liquidität. Erstmal vielleicht das klassische Produktportfolio bereinigen, das machen ja meine Kollegen auch aus der Organisation, sage ich jetzt nicht so viel, aber wir sind ja eine Turnaround-Beratung, das heißt, da schaut man sich an, ne? Ist man eigentlich in den richtigen Geschäftsfeldern unterwegs, manchmal reicht es ja schon von fünf, zwei Dinge zuzumachen und dann hat man wieder einen gesunden Kern, mit dem man dann wieder richtig loslegen kann. Also da gibt es ja dann in der Regel ganz, ganz viele andere Ansätze, bevor man dann anfängt, wild zu digitalisieren. Ne?
Jan, die Zeit verfliegt sehr schnell mit dir. Wir kommen jetzt nochmal so ein bisschen zu einer zukunftsorientierteren Frage oder Abschlussfragen, die wir dir gerne stellen möchten. Und zwar würde ich ja gerne dir die Möglichkeit geben, mal uns so ein bisschen deine wichtigsten Themen dann der Zukunft zu nennen. Also welche Themen haben für dich nächste Zeit oberste Priorität? Und diese Frage, die hinterlässt immer sehr viel Spielraum für Interpretation, auf welcher Ebene du das beantwortest. Aber auf jeden Fall freuen wir uns jetzt auf deine Antwort.
Sehr gute Frage und ich glaube, wenn ich jetzt hier um mich schaue, also ich habe eine sehr kurzfristige Prio, die ist jetzt nämlich den Flieger nach Valencia zu schaffen, wo es gleich um eine Strategie von meinem Kunden geht. Das ist die erste Prio und ist tatsächlich jetzt auch mein erster Flug seit 3 Jahren, sonst fahre ich immer Bahn, aber Valencia wäre jetzt doch ein bisschen, gerade mit unserem Gespräch, ein bisschen kurzfristig geworden. Wenn ich dann weiter mal so Richtung dieses Jahr schaue, ist eigentlich die größte Prio für mich, unser fantastisches Digitalteam bei Schoncomet mit Partner weiter auszubauen. Also auch vielleicht alle, die zuhören, beruflich was Neues machen wollen, Lust haben auf spannende Strategie, Digital-Transformationsprojekte auf CXO-Ebene, einfach gern per LinkedIn schreiben. Und ja, wir wachsen, suchen exzellente Leute, vor allem ohne Ellbogen und mit viel Humor. Da freue ich mich gern, dann von euch zu hören. Und wenn ich mittelfristig mal, um auch vielleicht diesen Faden von unserem Gespräch wieder aufzunehmen, ne, ist natürlich das große Thema, glaube ich, was wir alle in Deutschland als Prio haben sollten, ist so diesen digitalen Turnaround Deutschlands zu schaffen. Und da versuche ich eben einfach meinen Beitrag zu leisten, dass ich nicht irgendwann meinen Enkelkindern erklären muss, dass wir in Deutschland oder warum wir in Deutschland zum Entwicklungsland geworden sind. Ja.
Super, Jan. Also da würde ich jetzt mit meiner letzten Frage um die Ecke kommen. Wenn du jetzt eine allgemeine Empfehlung abgeben könntest, was man unbedingt lernen sollte, die 3 wichtigsten Sachen für die Zukunft, was wären die für dich?
Ist immer die Frage, für wen und warum. Ja.
Kannst du dir da aussuchen?
Auch Bekannte drin, für wen und wie wird die Zukunft? Ja,
generell.
Genau. Von daher würde ich es nicht so konkret machen, sondern weil ich eben glaube, je konkreter, ne, desto eher ist es in der Die Frage ist ja sozusagen, wie kann ich mich auf eine unsichere Zukunft vorbereiten? Und da bin ich eigentlich, predige ich eigentlich immer drei Dinge. Zum einen ist es für mich generische Problemlösungsfähigkeiten. Also weg von diesem kleinen Fachwissen, ich lerne irgendwas auswendig, hin zu wirklich ja diesem generischen Prozess, also von richtigen, sauberen Klären, erstmal der Fragestellung, was ist Ziel, was ist Scope. Dann strukturieren mit Logik, Business, also ne, mutually exclusive, collectively exhaustive, wirklich Logikbäume zu bauen, zu sagen, was sind denn jetzt wirklich die Handlungsoptionen, was habe ich alle Punkte auf einer Ebene, schließen die sich gegenseitig aus, das einmal sauber zu strukturieren, dann sauber im nächsten Schritt zu recherchieren, also plausibilisieren, was ja heutzutage in dieser digitalen Welt auch total wichtig ist, Quellen abgleichen und zum Schluss dann wirklich sauber zu analysieren. Und da gehört auch eben Statistikwissen dazu, Wissen um die vielen Biases, die man selber hat und die es auch statistisch eben natürlich sonst noch geben kann, über wie definiere ich gute Kriterien und wie lese ich eben auch Studien, die Kriterien hernehmen. Ne? Das wäre für mich so dieser Block generische Problemlösungsfähigkeit. Ein zweites Thema, was ich total wichtig finde, gerade in dieser doch häufig sehr überhitzten Gesellschaft heutzutage, muss man einfach nur mal in Social Media irgendwelche Kommentare schauen. Also ich glaube, ein Thema, was ich total wichtig finde, ist Meditation. Einfach um selber vielleicht auch, ne, in dem häufig ja doch dynamischen Tagesgeschäft einfach wieder Fokus setzen zu können, klares Denken hinzubekommen. Und gerade in dieser Welt der schnellen Ablenkung heutzutage und mit wo viele Leute sehr, sehr kurze Attention Span haben, also sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, hilft es, glaube ich, generell in so einer dynamischen Welt einfach eben den Fokus zu setzen und die Richtung zu behalten und ja auch den Kopf frei zu bekommen. Ne? Und auch vielleicht genug Demut und Offenheit zu haben, was, wie gesagt, in dieser heutigen Debattenkultur sicherlich nicht schaden kann. Und ein dritter Punkt, den muss ich, glaube ich, als Digitalo fast bringen, ja, ist, sich viel mehr, und der hängt so ein bisschen mit dieser Meditation, mit diesem klaren Kopf zusammen, viel mehr auch in digitaler Enthaltung zu üben und ja, nicht früh gleich als erstes zum Handy greifen, einfach mal überlegen, kann ich nicht einfach mal ein paar Tage nicht getrieben sein, sozusagen von diesen digitalen Kanälen, dass man wieder zu sich selbst kommt und ja, das macht resilienter und öffnet ganz neue Perspektiven und kreative Ideen und ist auch mal gut ohne Digitalisierung. Ne?
Sehr schön. Das sagt ein Digitalberater aus Überzeugung. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und Jan, ganz lieben Dank für das sehr ja, kompetente, spannende Gespräch, unterschiedliche Facetten rund um ja, Digitalisierung, Strategie, Turnaround und viele andere Themen im Mittelstand. Ganz lieben Dank.
Danke euch, Philipp und Anne. Gute Zeit.
Ja, Jan, ich sage ja auch danke. Das war heute das Gespräch mit dem Mann, bei dem das zu spät kommen sich zu einer wunderbaren Karriere in der Digitalisierung entwickelte, der ohne Auto Richtung Zukunft fährt und einen guten Rat gibt, meditiere für die Digitalisierung. Das war unser Gespräch heute mit Jan Rudig, Partner, Head of Competence Center, Digital Performance and Analytics bei Struktur Management Partner. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für einen ebenso spannenden Gast wie unser Jan heute, dann einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de schicken. Mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast kannst du verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen es ja. Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork. Thank you.